Ich muss zugeben, dass ich mit dem Thema Leaks, Geheimdienste und die Konstruktion von Wirklichkeit zuerst ganz glücklich war, als ich mich dran gesetzt habe, dazu was auszuarbeiten, extrem unglücklich war. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne mit harten Fakten argumentiere. In der Natur dieses Themas liegt es, dass es mit den harten Fakten nicht immer ganz so gut funktioniert. Deswegen habe ich auch mein Thema ein kleines bisschen umdefiniert, indem mein Part die geopolitische Komponente ist. Nicht nur die geopolitische Komponente von Leaks, sondern auch geopolitische Komponente von Geheimdiensten. Und es ist klar, man könnte sehr vieles dazu sagen. Ich werde mich aber auf die Punkte konzentrieren, die, hoffe ich, nachvollziehbar und auch überprüfbar sind. Aber zuerst erstmal, wenn ich über Leaks rede, dann geht es um Informationen, um Nachrichten. Es geht um eine spezielle Form des Whistleblowings, also Informationen, die eigentlich geheim sein sollten, nach außen sickern zu lassen. Das englische Wort to leak ist durchsickern. In letzter Zeit waren solche Leaks manchmal mehr als nur ein Sickern, da schwallten ganze Terabytes von Informationen in die Umwelt. Und wir haben das Problem, wenn wir uns überlegen, wie zuverlässig sind diese Informationen, dass wir das keineswegs immer klar sagen können. Also klassisches Kommunikationsmodell geht davon aus, ich habe einen Sender, ich habe eine Nachricht, ich habe einen Empfänger, ich habe einen Kontext, in dem das Ganze stattfindet, ich kann vielleicht Absichten konstruieren, ich kann Konsequenzen beschreiben. All das ist in diesem Feld nicht ganz so leicht und es beginnt schon bei dem Sender. Viele der Informationen, die wir als sogenannte Leaks bekommen, bekommen wir ohne Namen derjenigen, die sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Das hat zum Teil rechtliche Probleme, wenn Menschen in der Bank arbeiten und die Daten aus dieser Bank dann Steuerbehörden zur Verfügung stellen. Dann ist es schlichtweg ein Verbrechen, also zumindest nach unserem jetzigen Rechtssystem. Also bringen sie sich so in Gefahr, Menschen bringen sich aber auch ganz anders in Gefahr. Wenn wir an die Journalistin denken, die in Malta umgekommen ist, die davor mit dabei war bei den LuxLeaks, Informationen über Wirtschaftsverflechtungen offenzulegen, hat sie ihren investigativen Journalismus mit dem Leben bezahlt. Mit dem Ergebnis, dass eben andere ihre Identität nicht offenlegen und wir deswegen dann zum Teil nicht nachprüfen können, wie glaubwürdig ist die Person, die uns diese Daten zur Verfügung stellt. Was ein wichtiger Punkt ist, um beurteilen zu können, taugt das etwas, taugt das nichts, hängt viel mit Glaubwürdigkeit von Personen zusammen. Andere wie Chelsea Manning, früher mal noch anders hieß, hat viele Jahre ihres Lebens im Gefängnis verbracht, eben dafür, dass sie Informationen durchaus mit ihrer Biografie verbunden, dann faktisch in die Öffentlichkeit gebracht hat. Worin die Nachricht selber besteht, können wir uns ein bisschen klarer mit auseinandersetzen, aber auch da werden wir zum Teil erschlagen. Ich habe von Terabytes von Informationen geredet, das heißt, zum Teil wird das dann über Medien aufbereitet, nach bestimmten Kriterien, die wir auch nicht in der Hand haben. Also niemand von uns hat Zeit, sich durch diese Terabytes von Informationen durchzuwühlen, deswegen sind es häufig bezahlte Teams, die sich dort durchwühlen und nach durchaus von Redaktionen vorgegebenen Kriterien Informationen dann aufbereiten. Und auch bei den Empfängern sind wir, wenn es um die Frage von Leaks geht, also von gezielten Indiskretionen oder Informationen offenlegen, gar nicht immer so im Klaren darüber, wer sind denn eigentlich die gemeinten Empfänger? Sind das Steuerbehörden? Ist das eine Öffentlichkeit? Ist es die Öffentlichkeit im eigenen Land, in einem anderen Land? Ist es eine globale Öffentlichkeit? Und wenn es dann um die Absichten geht, die dahinter stecken, wird es ganz obskur, weil wir häufig nur spekulieren können. Also geht es einer Person wirklich um Informationsfreiheit, geht es um kriminelle Absichten, geht es um politische Absichten, um welche politischen Absichten und so weiter. Also es ist klar, dass Information und Manipulation in diesem Feld der Leaks sehr, sehr eng beieinander sind und wir als kritische und hoffentlich auch wache Konsumentinnen und Konsumenten vor einer echten Herausforderung stehen. Die Plattform WikiLeaks ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Weniger bekannt ist möglicherweise die Vorgängerorganisation, die heißt Cryptome. Derjenige, der im großen Stile bekannt gemacht hat und auch entwickelt hat, überhaupt das Prinzip einer Enthüllungsplattform, auf der man Informationen des Militärs, von Geheimdiensten, von Regierungshandeln über Finanzströme, wo man das veröffentlichen kann, ist John Young. New Yorker, Stammt aus, ist eigentlich Architekt von Hause aus. Hat sich, glaube ich, über den real existierenden Kapitalismus vor allem aufgeregt, über die real existierenden Bausünden und daraus eine gewisse rebellische Art entwickelt und schlussendlich in den 90er Jahren mit anderen Menschen zusammen in der Bewegung, die sich Cyberpunk nennt, dann Möglichkeiten zuerst versucht zu teilen über wie kann ich selbst anonym sein, also diese Pretty Good Privacy Komponenten und ähnliches, Verschlüsselung für alle, auch nicht nur für Militärs zugänglich zu machen und dann Stück für Stück eine Enthüllungsplattform zu etablieren, die es auch heute noch gibt, Cryptome, mit der ursprünglich auch Leute wie Assange zusammengearbeitet haben. Es gab dann Auseinandersetzungen darüber, nein, gehe jetzt nicht ins Detail, worüber es die Auseinandersetzung gab, wäre ein eigenes Thema, aber diese Idee, dass Informationen allen zugänglich sein sollten, dass Informationsfreiheit ein hohes Gut in einer Demokratie gibt, setzt eben auch immer Menschen voraus, die bereit sind, ihren Kopf hinzuhalten, sowohl zur Verbreitung von Informationen oder auch erstmal zum Schaffen dieser Informationen, also nicht im Sinne von Erfinden, sondern im Sinne von Offenlegen von Informationen. Cryptome wurde bekannt dafür, dass sie relativ viele Informationen offengelegt haben, die militärisch relevant sind. Es gibt diese ganzen Informationen, die wir über die schmutzigen Details des Irakkriegs haben wir diesen Menschen zu verdanken. Also die Bilder von Opfern, die das Militär festgehalten hat, aber nie veröffentlicht hat, dann an die Öffentlichkeit gebracht haben. Die Bilder davon, wie Menschen von Militärs oder von Paramilitärs auf offener Straße, obwohl sie längst am Boden lagen, dann noch hingerichtet worden sind, an die Öffentlichkeit gebracht haben, all das haben wir ihnen zu verdanken. Und wir haben zum Teil auch Informationen über die zynischen Antworten der jeweiligen Regierenden auf solche Missstände ebenfalls dieser Enthüllungsplattform zu verdanken. Also man kann das zumindest in diesen Phasen durchaus als einen Kampf David gegen Goliath beschreiben. Also dass die Mächtigen damit rechnen mussten, dass das, was sie tun, dass all das Unrecht, was passiert, in ihrem Namen oder zumindest mit ihrer Duldung auch öffentlich werden kann. Ich mag kurz nur daran erinnern, dass die dann später über WikiLeaks, über Assange öffentlich wurde, was in Afghanistan passiert ist. In Tausenden, in Zehntausenden, in Hunderttausenden von Dateien tagebuchartig festgelegt, was, wo, in welchen Zwischenfällen passiert ist und dass die Tatsache, dass behauptet wird, in Afghanistan oder im Irak wäre schon alles unter Kontrolle, dann durch diese Informationen wirklich ad absurdum geführt worden sind. Aber auch hier wiederum haben die Menschen diesen, würde ich mal jetzt erstmal so sagen, erstmal heroisierend auch sagen, Kampf David gegen Goliath durchaus damit bezahlt, dass sie selbst in Gefahr waren oder sich zumindest damit rechnen mussten, in Gefahr zu sein. Für die deutsche Öffentlichkeit eine große Rolle gespielt haben die Veröffentlichungen von Snowden und dem, was der NSA, also die National Security Agency in Deutschland, aber auch weltweit macht. Wir wissen, dass Snowden nach wie vor in Russland lebt, was mit dazu beiträgt, ihn zu diskreditieren, nach dem Motto, er agiert ja quasi im Interesse Russlands. Auf der anderen Seite kann es auch durchaus der einzige Ort auf der Welt sein, in dem er auch nur annähernd sicher ist. Man merkt Stück für Stück an dem, was ich beschreibe, dass die Informationen, die offengelegt worden sind, wenn wir sie jetzt im Nachhinein anschauen, sie sind ja fast schon historisch, dass sich kaum etwas geändert hat. Also was hat sich denn großartig geändert auf Grundlage dessen, was bekannt ist über die Wirklichkeit des Afghanistan-Kriegs? Ja, es gab einen sogenannten Abzug. Es war aber eine kurze Phase, in der etwas weniger Soldaten vor Ort sind. In der Zwischenzeit wird wieder aufgestockt. Die NSA ist nach wie vor und ungebrochen weltweit aktiv. Die Karte hinter mir zeigt, welche Länder als Ziele der NSA aufgedeckt worden sind in entsprechenden Snowden-Veröffentlichungen. Und zeigt hier übrigens auch, welche Länder bereit waren, Snowden aufzunehmen, also ihn ganz konkret zu unterstützen, was in diesem Fall nur China und Russland war. Nicht ganz uninteressant, dass die Länder, die zum Ziel geworden sind, zum Beispiel in Westeuropa oder im nahen Mittleren Osten, keineswegs bereit waren, ihn auch entsprechend zu unterstützen. Sondern dass es die Unterstützung dann nur von den Ländern gab, die sich ein Stück weit auch als geopolitischen Gegenpol zu den USA sehen, deren Interessen mit der NSA geschützt werden. Also einem Whistleblower Schutz zu geben, ist natürlich eine praktische humanitäre Geschichte, aber sie ist auch ein politisches Signal. Also dass möglicherweise auch andere Whistleblower Schutz bekommen können. Gleichzeitig gehe ich mal fest davon aus, dass die russische Regierung selber auch kein allzu großes Interesse daran hat, dass im eigenen Land Whistleblowing Schule macht. Und deswegen ein allzu klares Signal zu setzen, dass Offenlegung von geheimen Informationen generell erwünscht ist, wird wahrscheinlich kaum eine Regierung tun. Und dieser wirkliche Schutz kann nur aus der Zivilbevölkerung kommen. Und ich halte es übrigens für ein massives Versagen der deutschen Politik, dass, obwohl wir in Untersuchungsausschüssen aufgearbeitet haben, was die NSA in Deutschland gemacht hat, keine Konsequenzen darauf gezogen wurden und noch nicht mal Snowden als Zeuge zum Untersuchungsausschuss eingeladen werden konnte, mit der Zusicherung, dass er da nicht an die USA ausgeliefert wird. Also dass man nicht mal dazu in der Lage war, ihm eine Woche lang einen gesicherten Aufenthalt in Deutschland und zur Befragung zu sichern. Für mich ist es eine Kapitulation der Politik vor realen Machtverhältnissen, klar, aber eben auch eine Komplizenschaft in dieser Form der Ausspähung der eigenen Bevölkerung. Und das ist ja der wesentliche Punkt dieser NSA-Veröffentlichung, die wir haben, ist, dass ein grundlegender Angriff auf alle unsere bürgerlichen Freiheiten stattfindet durch Geheimdienste und die auch nach wie vor stattfindet. Ganz im Gegenteil, in manchen Bereichen im sogenannten Krieg gegen den Terror die Kompetenzen der Geheimdienste und damit eben auch des NSA eher vergrößert als verkleinert wurden. Und deswegen sind das Bereiche, wo wir, wenn wir wieder an diesen Kampf David gegen Goliath denken, wir durchaus als Bevölkerung froh sein können, dass Menschen den Mut haben, diese Informationen offen zu legen. Aber man merkt eben auch, es gibt Profiteure und nicht notwendigerweise beabsichtigte Profiteure von solchen Informationen. Und es ist klar, dass Informationen, die nach außen geleakt werden, immer auch machtpolitisch eingesetzt werden können. Also es wurde Chelsea Manning ja vorgeworfen, wenn sie Informationen veröffentlicht über den Krieg in Afghanistan, dann nutzt das den Taliban, weil die dann wissen, wie das US-Militär funktioniert und so weiter und so fort. Also die entsprechenden Informationen gab es und lassen sich jetzt auch nicht vollständig von der Hand weisen, aber dürfen für uns sicherlich kein Grund sein, Informationsfreiheit nicht ernst zu nehmen. Eines ist klar, wenn es um Informationen, um Nutzung von Informationen geht, dann ist die sogenannte Intelligence Community, also die Geheimdienste, diejenigen, die gerne und ziemlich grundlegend Informationen nutzen, verdrehen, zum Teil auch gezielt selber offenlegen. Also manche Informationen kann man fast schon davon ausgehen, dass sie durchaus von Geheimdiensten offengelegt werden, weil sie ein Interesse daran haben, dass diese Informationen zugänglich sind. Aber wie gesagt, ich halte mich gerne an harten Fakten fest. Deswegen will ich jetzt hier diese Spekulation vielleicht in den Raum gestellt haben, aber sie beantworten mit einem ganz konkreten Fall. Ich habe mich die letzten 10 Jahre sehr intensiv mit der Politik in Südkorea, einem engen Verbündeten der NATO und der USA, beschäftigt. Und dort wurde aufgedeckt, in der Zwischenzeit ist der damalige Geheimdienstchef endlich hinter Schloss und Riegel, dass bei der Präsidentschaftskampagne in Südkorea im Jahr 2012 die Geheimdienste massiv mit sogenannten Leaks, mit fabrizierten Leaks, mit erfundenen Geschichten an die Öffentlichkeit gegangen sind, die sie über Facebook, aber vor allem über Twitter verbreitet haben, um den Gegnern der konservativen Präsidentin Park zu unterstellen, dass sie mit Nordkorea zusammenarbeiten und dass deswegen deren Wahl ein Angriff auf die nationale Sicherheit wäre. So haben Geheimdienstmitarbeiter wirklich Millionen von Twitter-Nachrichten in dem Land verbreitet mit sogenannten Enthüllungen über politische Kooperationen. Also sie haben Gespräche, die wirklich stattgefunden haben, auf einmal zu einem Geheimnisaustausch hochstilisiert und ähnliche Dinge. Also wirklich instrumentell das Mittel der Enthüllung genutzt, um eine politische Stimmung zu schaffen. Diese Geheimdienstintervention war erfolgreich. Es war relativ schnell klar, dass nicht alle Geheimdienstmitarbeiter damit einverstanden waren. Die Wahlen waren 2012. Wenige Monate danach wurde bereits in der ersten Untersuchungsausschuss im Parlament auf Anregung einer kleinen linken Partei, UPP, untersucht, dokumentiert, was damals passiert ist. Und komischerweise war die Antwort darauf, dass eine weitere Verschwörung durch die Geheimdienste aufgedeckt wurde, nicht Verschwörung jetzt in Anführungsstrichen, dass genau diese Partei auch mit dem Norden kooperiert hätte und eine Verschwörung zum gewalttätigen Angriff auf den südkoreanischen Staat zusammen mit dem Norden ausgeheckt hätte. Das Ergebnis war dann Parteienverbot und dass viele der UPP hinter Schloss und Riegel gelandet sind als Terroristen und übrigens zum Teil auch heute noch dort sind. Kein Problem für die deutsche Botschaft. Zum Glück an dieser Stelle, muss ich sagen, hat Amnesty und andere Menschenrechtsorganisationen gute Arbeit geleistet und dokumentiert, wie sehr hier sogenannte Enthüllungen genutzt worden sind durch Machtapparate, um politische Repression auszuüben. Gleichzeitig ist auch die Frage, warum findet das statt? Das ist auch die Frage, von wem haben die Geheimdienste gelernt? Wie arbeite ich mit sozialen Medien? Sicherlich, Südkorea ist ein Hightech-Land. Es gibt allerdings auch enge Kooperation international mit anderen Geheimdiensten, die der Natur der Sache nach geheim sind. Was wiederum nicht mehr geheim ist, sind die Pläne der USA, in Südkorea ihre Militärpräsenz noch weiter auszubauen. Also es gibt bereits etwa 30.000 Soldatinnen und Soldaten dort. Ziemlich gleichzeitig mit dem geleakten sogenannten Verschwörungsskandal wurde auch in diesem Fall wieder von Cryptome, also der ursprünglichen Plattform zur Enthüllung von geheimen militärischen Fakten, geleakt, dass auf der südkoreanischen Insel Sechu eine Militärbasis für Tiefsee-U-Boote gebaut werden soll. Auf Grundlage dieser Informationen gab es dann in der Bevölkerung vor Ort massive Proteste, die dann, ohne dass es erstmal an die Öffentlichkeit kam, weil die Medien sehr kontrolliert waren an dieser Stelle, niedergeschlagen wurden, Menschen vor Ort, Bauern ins Gefängnis gesteckt worden sind, eine richtige politische Kampagne gegen den Protest auf der Insel gefahren worden ist und wiederum dann durch gezielte Indiskretion die Informationen über den Protest wieder an die Öffentlichkeit kamen. Also man merkt, es ist richtiger Informationsschlacht, die stattgefunden hat. Ausbau des Militärs geheim halten, Widerstand dagegen geheim halten, Menschen, die das dann wiederum geleakt haben. Und leider hat wenig davon den Weg in die internationale Öffentlichkeit gefunden. Es war jetzt nicht so, dass man diese Information nicht finden konnte. Einzelne internationale Friedensaktivisten haben den Widerstand vor Ort unterstützt. Aber er war eben medial eingewickelt, vorher wurde es gesagt, von Jackie in sowas wie ein Rauschen. Ich würde es auch White Noise nennen, also mit vielen sogenannten Informationen oder Informationen, die gar nicht so fürchterlich wichtig sind, was so in einem ähnlichen Zeitraum ganz deutlich mehr Wellen geschlagen hat, war dieser sogenannte Sony-Hack, also dass die Website von Sony durch Nordkorea gehackt worden ist, weil die nordkoreanische Regierung wütend war darüber, dass ein Film, das Interview hieß das, über Kim Jong-un produziert worden ist, in dem der nordkoreanische Staatschef ziemlich despektierlich dargestellt worden ist. Das ist ein Hack, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, ob er wirklich einer war oder eigentlich ein Public Relations-Versuch von Sony, um sein ohnehin schlechtes Filmgeschäft wieder nach oben zu bringen. Aber das hat im Gegensatz zu der Frage des Ausbaus von militärischer Präsenz in Südkorea eine riesige internationale Welle darüber geschlagen, mit einer Debatte darüber, wie fähig Nordkorea jetzt bei Überwachung und so weiter ist. Also manchmal muss man bei Nachrichten, die eigentlich gar keinen wirklichen Kern haben, sich fragen, sollen die nicht irgendwas überdecken und unsere Aufmerksamkeit, was deutlich wichtiger ist. Also immer die Frage, was wird eigentlich nicht gesagt? Lohnt sich, manchmal findet man es sehr schnell. In dieser Geschichte so im Nachhinein ist mir aufgefallen, hintereinander machte das durchaus Sinn, dass der Sony-Hack große Wellen geschlagen hat, in den USA sogar riesige Wellen, hier aber durchaus auch etwas. Aber wie gesagt, der Ausbau der Militärpräsenz der USA im Süden Koreas nicht. Und an einer Stelle konnte ich selber mitbekommen, wie der Geheimdienst Südkoreas arbeitet. Ich hatte dann eingeladen südkoreanische Friedensaktivistinnen und Aktivisten nach Berlin im letzten Herbst zum Kongress des IPB, des International Peace Bureau. Es war fast niemand da. Damals hat niemand Südkorea, Nordkorea interessiert. War fast niemand da. Wir waren vielleicht 10 bis 15 Menschen in einem kleinen Workshop. Aber wer offensichtlich dabei war, war der südkoreanische Geheimdienst, der dann als Leak in den südkoreanischen Medien spektakulär sagen konnte, wir haben einen Audiomitschnitt von dieser, was weiß ich, Sitzung, die wir da hatten, also ein kleiner Friedensbewegungsworkshop. Und da sind schreckliche Dinge passiert, da wurden Terroristen zu Friedensaktivisten erklärt, das geht ja gar nicht. Und dann hat das, und als Quelle für diesen Leak wurde dann benannt ein Institut für Geschichte und auch Namen von Menschen benannt. Und meine südkoreanischen Freunde haben dann nachgeguckt, es gibt kein solches Institut für Geschichte und die Namen gibt es auch nicht. Aber dieses Institut für Geschichte taucht medial schon immer wieder auf, nämlich immer dann, wenn der Geheimdienst irgendwelche Sachen leakt. Ja, genau, das war bei dieser IPB-Konferenz, wo hier die Tasche hochgehalten wird. Ich hatte dann Gespräch mit der südkoreanischen Botschaft, weil ich mich natürlich darüber beschweren wollte, dass es nicht geht, dass da ohne Bitte an die Veranstalter Mitschnitte gemacht werden. Also hier die Wüste Welle fragt, ob sie mitschneiden darf oder nicht, und sind auch die Regeln klar, darf nicht einfach so hier diese Aufzeichnung machen, wie das möglich war. Ich hätte das auch juristisch weiterverfolgt, wenn nicht die Menschen in Südkorea in dieser Zeit selber ihr Schicksal in die Hand genommen hätten und mit Millionen Demonstrationen diese Präsidentin Park und ihre Repressionen zum Teufel gejagt hätten. Auch da wieder weit Neues in den Medien. Die Gründe, weswegen sie zum Teufel gejagt wurden, waren nicht nur die Korruption ihrer Vertrauten, sondern wesentlich mehr eben die Repression in dem Land, die starke US-Militarisierung. Diskutiert wurde quasi nur das Reitpferd der Tochter der Präsidentenvertrauten, aber nicht die wirklichen politischen Auseinandersetzungen, die im Hintergrund gelaufen sind. Das nur zur Geschichte dessen, wie schnell eine spannende Entwicklung auf einmal reduziert wird auf wenige banale Dinge und dass tatsächlich der Informationsraum ein Raum ist, in dem Auseinandersetzungen laufen, die durchaus auch weitreichende politische Entwicklungen auslösen können. Leider ist es so, dass die neue Regierung in Südkorea zwar in der Regierung, aber längst nicht an der Macht ist. Also die ist gewählt worden mit dem Versprechen, dass dort nicht weiter stationiert wird durch die USA. Der Präsident musste selbst aus den Medien erfahren, dass die USA weiter stationiert haben in Kooperation mit dem eigenen Militär. Auch das sieht man hier selten in den Medien. Es tut mir leid, dass ich diese Medienschelte machen muss, aber sie ist an dieser Stelle nicht ganz unverdient. Eine ganz große Mehrheit in Südkorea will keinen militarisierten Aufmarsch gegen den Norden, sondern will Verhandlungen. Auch das taucht leider zu selten auf und wird zu selten wahrgenommen. Aber jetzt zurück von diesem, wie schaffen in dieser Zusammenwirken von Geheimdiensten und zum Teil, glaube ich, auch durchaus naiven Medienvertreterinnen und Vertretern zu unserer Wirklichkeit, wie gehen wir mit Leaks um, was können wir davon uns erwarten? Wir alle wissen, dass während des US-Wahlkampfs Leaks eine große Rolle gespielt haben, dass die Clinton-E-Mails veröffentlicht worden sind. Wir wissen, dass nachdem dann Trump gewählt worden sind, wiederum alles Mögliche geleakt wird, häufig genug wahrscheinlich als Quelle, und da können wir es immer nur vermuten, selbst eigene enge Mitarbeiter, Leute aus der Administration, die Leaks und Indiskretionen gezielte, auch wahrscheinlich als eine Art Hilferuf aus dieser Administration machen. Aber es ist klar, Informationen haben eine politische Bedeutung, haben eine politische Wirkung. In den Wahlen in Frankreich hatte man dann schon fast das Gefühl, wer nicht, über wen keine Leaks veröffentlicht werden, kann politisch ja gar nicht mehr wichtig sein. Ja, sonst nimmt man einem ja nicht ernst, wenn man nicht irgendwelche Indiskretionen veröffentlicht. Also das ist mein Vorwort zu dem, was in Frankreich veröffentlicht worden ist, wo es in der seltsamen Mischung aus offensichtlich erfundenen Dingen und relativ banalen Informationen über Macron und sein Wahlkampfteam dann noch so ganz kurz vor Ende auch ein Leak aufgetaucht ist. Spannende Frage ist auch, warum eigentlich im deutschen Wahlkampf Leaks keine Rolle gespielt haben. Könnte verschiedene Gründe dafür geben. Informationen gab es genügend, dazu kann ich gerne noch mehr erzählen. Ich verdiene mein Geld in einem Abgeordnetenbüro und mein Rechner wurde vor 2 Jahren dort gehackt und durch meinen Rechner gingen, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht Terabytes, aber Gigabytes von Informationen. Auch ein Beispiel für mich, wie wenig ernst Institutionen überhaupt Hacken nehmen. Ich hatte das schnell entdeckt, aber es wurde erst 4 Tage später überhaupt ernst genommen. In der Zeit wurde alles Mögliche rausgehackt. Das heißt, ich weiß wirklich aus eigener Anschauung, dass aus den verschiedensten Bundestagsrechnern, inklusive dem von Frau Merkel, extrem viele Informationen, auch so halb private Informationen, die man auf solchen Rechnern hat, nach außen gekommen sind. Meines Wissens nach wurden die alle nicht genützt. Möglicherweise hat der Postillon die richtige Antwort darauf gegeben. Er hat die Antwort gegeben, beide doof, russische Hacker, unschlüssig, wen er bei Bundestagswahl unterstützen soll. Aber um zum Ernst zurückzukehren, ja, es kann alle möglichen Gründe dafür geben, warum Leaks stattfinden. Wir wissen, dass Äußerungen wie Fuck the EU von Victoria Nuland im Kontext der Ukraine durch ein Leak von Telefonüberwachung nach draußen gekommen sind, war sie wahrscheinlich nicht selbst. Wir wissen, dass über bestimmte Ströme von Finanzen Informationen im großen Stil nach außen gekommen sind. Auch da ist manchmal interessant, relativ wenig ist bekannt über Ströme, die durch die USA laufen, relativ viel über Ströme, die aus europäischen Ländern nach außen laufen. Also es lohnt sich immer zu fragen, welche Informationen gibt es, welche gibt es nicht. Und sie sind relativ gut dokumentiert, all diese ökonomischen Finanzströme. Aber abschließend, wie gehen wir denn damit um? Wir müssen trotz allem fragen, wer ist die Quelle? Also zumindest die Quelle, die es veröffentlicht hat. Und für wie zuverlässig halten wir das? Und wir müssen uns die Mühe machen, tatsächlich zu verifizieren, sind diese Informationen wenigstens annähernd zuverlässig und plausibel oder wollen wir sie einfach nur gern hören, was möglicherweise ja manchmal auch der Fall ist. Dann, welche Zielgruppe wird angesprochen? Oder ist zumindest besonders betroffen oder aufnahmefähig für bestimmte Informationen. Die alte Frage, wem nützen die Informationen, muss auch nicht notwendigerweise sagen, dass sie dann qualitätvoll oder nicht sind, aber trotzdem Fragen, die wir uns stellen müssen. Welche politischen Schlussfolgerungen stehen an? Ich sagte ja schon, es gibt durchaus Dinge, wo politische Schlussfolgerungen auf der Hand liegen, wie Kontrolle von Geheimdiensten oder am besten Abschaffung von Geheimdiensten, die nicht gezogen worden sind. Wir es dann ganz gerne auch vergessen, weil so viele neue Dinge auf uns einprasseln. Und gibt es einen Zusammenhang mit anderen regionalen oder globalen Entwicklungen? Deswegen habe ich das Beispiel Südkorea genommen, wo relativ klar ist, wie sogenannte Leaks oder auch konkrete Leaks, je nachdem, wie man sie nennen soll, eine politische Funktion in einem konkreten Kontext spielen. Wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dann werden wir, glaube ich, in dieser Kommunikation auch nie wirklich weiterkommen. Und deswegen erinnere ich nochmal an das Kommunikationsmodell vom Anfang. Welcher Sender sagt welche Nachricht, zu welchem Empfänger, in welchem Kontext und die Frage nach der Absicht. Damit haben wir etwas in der Hand, was es uns ermöglicht, Informationen etwas besser einzuordnen. Und ich muss schlussendlich sagen, dass es Leaks gibt, ist gut. Aber es ist nicht nur eine Frage von David gegen Goliath, sondern es ist eben auch ein Macht- und Manipulationsinstrument, das wir mit einer gewissen Vorsicht angehen müssen. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine spannende Debatte. Dankeschön.
Wunderbar.